Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich grüße Sie zu unserem Freitagsbüchermarkt, der auf drei Neuerscheinungen schauen wird, darunter auf Khaled Khalifa, Keiner betete an ihren Gräbern, aus dem Arabischen übersetzt von Larissa Bender für den Rowohlt Verlag, und auf Margaret Lawrence, Eine Laune Gottes bei Eisele. Doch zuvor eröffnen wir mit dem neuen Roman von Herbert Genzmer aus Krefeld, der Mitte der 1980er Jahre im damals noch Frankfurter Surkamp Verlag debütierte mit seiner Textsammlung Cockroach Hotel. Es folgten weitere Bände bei Surkamp bis 1998 mit Die Einsamkeit des Zauberers. Danach veröffentlichte Genzmer in eher kleineren Zusammenhängen in der Edition Bücher in Essen, im Mitteldeutschen Verlag in Halle, im Dortmunder Artwerk Verlag. Nun kommt sein Polit-Thriller Liquid bei Solibro aus Münster, der hier nun vorgestellt wird von Dorothea Diekmann.
Wir schreiben das Jahr 2029. Innenministerin ist AfD-Frau Beatrix von Storch. Doch ihre Macht ist begrenzt. Wie alle Politiker ist sie Erfüllungsgehilfin des Finanzkapitals, skrupellose Antidemokraten wie dem Chef der Deutschen Bank, der einem Staatssekretär ins Gesicht sagt:
Tun Sie bitte nicht so naiv, als wenn es tatsächlich die Politiker wären, die in einer Gesellschaft wie der unseren die Entscheidungen herbeiführen. Dass ich nicht lache.
Die dunklen Pläne, die in diesen Kreisen ausgeheckt werden, verkaufen alternde Ex-Medienstars dem Volk als Segen. Leute wie Stefan Raab und Maybrit Illner. Damit erschöpft sich die Satire in Liquid, dem Thriller genannten Politroman und, wie es heißt, 35. Buch von Herbert Genzmer. Denn schließlich geht es um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Böse ist besagtes Großkapital, flankiert von der berüchtigten US-Sicherheitsfirma Blackwater. Auf der guten Seite stehen die Heldin Madeleine, der Bürgerinitiativengründer Richard sowie, man höre und staune, ein mexikanisches Drogenkartell in Person des Massenmörders El Olmeca. Und was ist jetzt das Problem? Mischen wir uns unter das Publikum, das einem Vortrag von Richard lauscht.
Er blickte mit dramatischem Gesichtsausdruck auf seine Zuhörer und sah, dass sie gebannt waren und ihm voll konzentriert zuhörten.
Richard kämpft gegen die Abschaffung des Bargelds. Er weiß, dass der Feind nur ein Ziel kennt:
den transparenten, den gläsernen, den vollkommen kontrollierten Bürger.
Soweit so banal. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, erfährt Richard von Madeleine. Die in den USA arbeitende Wissenschaftlerin ist unwissentlich an der Entwicklung eines flüssigen Chips beteiligt, der als Geldkarte fungieren soll. Einmal in den menschlichen Körper implantiert, erfasst er jedoch darüber hinaus alle Daten seines Wirts und vernetzt sie mit der Zentrale. Nach einer abenteuerlichen Flucht enthüllt Madeleine ihre Entdeckung dem Drogenboss, der ein eigenes Interesse am Fortbestand des Bargelds hat. Zugleich nimmt sie Kontakt zu Richard auf. Schon am Telefon gesteht sie romantische Gefühle.
»Wir sollten facetimen«, rief sie. »Darf ich ganz offen sein?«, fügte sie nach kurzer Pause an. »Sie gefallen mir auf den Bildern, die ich gesehen habe.« Mit weit aufgerissenen Augen schlug sie sich die Hand vor den Mund. »Zu weit gegangen«, blitzte es ihr durch den Kopf. »Das hätte sie nicht sagen sollen.« »Verdammt«, flüsterte sie unhörbar.
Auch die von ihr geposteten Selfies verfehlen ihre Wirkung nicht. Bevor der Distanzflirt zum, wie es einmal heißt, erfolgreichen Ergebnis führt, gibt eine Hochwasserkatastrophe dem Feind die Möglichkeit zum Zuschlagen. Der Ausnahmezustand wird genutzt, um die Bevölkerung gegen vorgeblich im Wasser vorhandene Keime zu impfen, vulgo den liquiden Chip einzupflanzen. Es ist an Madeleine, den Betrug beim Namen zu nennen.
Ihr seid lückenlos und vollkommen eingegliedert. Noch der letzte Bewohner der abgelegensten Hallig, ihr Idioten, die ihr glücklich an eure Rettung glaubt, ist bald geimpft und erfasst. Und dann wird das neue System flächendeckend umgesetzt. Ihr werdet es erleben. Wehrt euch, solange ihr könnt.
So schließt ein seitenlanger innerer Monolog, der die fiesen Tricks der herrschenden Kräfte vor den Lesern ausbreitet. Und das, während die Heldin
sprichwörtlich auf glühenden Kohlen, aber in Wirklichkeit mit stechenden Schmerzen in den Händen und bei schneidender Kälte in ihrem Schlauchboot hockte, dessen Inneres sich zusehends mit Wasser füllte.
Denn hier zwischen Glut und Flut befindet sie sich auf ihrem finalen Rettungseinsatz. Das Ende ist offen, doch bleibt die Hoffnung, dass der Drogenboss, dessen Bluttaten ausführlich geschildert wurden, den netten Rebellen zum Erfolg verhilft, die ob dieser Kooperation seltsamerweise keine Skrupel hegen. Irritierend ist auch, dass die in den Corona-Jahren geschriebene, um nicht zu sagen heruntergeschriebene Räuberpistole die Verschwörungstheorie bedient, nach der bei den Impfungen heimlich Chips injiziert würden. Natürlich ist es das gute Recht der Fiktion, die Idee durchzuspielen. Dennoch behaupten Klappentext und Autorkommentar, es gehe in Liquid nur um das Bargeldproblem. Warum das Versteckspiel? Eine gut erfundene, gut geschriebene Version dieser Dystopie läse man gern. Gensmer aber liefert eine mühselig mit Action aufgepeppte Story, voll Redundanzen und innerer Widersprüche, mit stereotypen Charakteren, peinlichen Klischees und dilettantischen Erzählmustern, wie dem, die Figuren in den unpassendsten Situationen Bekanntes wiederkäuen zu lassen. Ganz schlimm steht es um die Sprache. Dem Autor mehrerer Bücher zur deutschen Grammatik unterlaufen nicht nur zahllose falsche Konjunktive sowie fehlende Kommata und Anführungszeichen, sondern auch absurde Doppelungen wie genossene Genüsse, ausnahmslose Ausnahmen, wieder wiederholte Botschaften oder Informationen aus informierter Quelle. Groteske Stilblüten finden sich fast auf jeder Seite.
Richard kniff Colin ein übertrieben zusammengekniffenes Auge. Seine rhetorische Frage wartete keine Antwort ab. Mit Besorgnis stellte sich ihr ein drängendes Problem. Es rollt ein Kopf, der dann hintenrum einen besseren Job zugeschanzt bekommt.
Vielleicht macht der Autor in seinem 36. Buch einen besseren Job und findet einen Verlag, der den eigenen Job weniger schlampig auffasst.
Dorothea Diekmann über Herbert Gensmer, Liquid, zu Libro Verlag Münster, 432 Seiten, 20 Euro. Der 1964 geborene Khaled Khalifa gehört zu den syrischen Schriftstellern, die während des Krieges in der Hauptstadt Damaskus geblieben sind. Wegen Schwierigkeiten mit der Zensur publizierte er seine Romane aber in Beirut oder Kairo zuletzt. Der Tod ist ein mühseliges Geschäft über den letzten Wunsch eines Vaters, der trotz des landesweiten Krieges im 300 Kilometer entfernten Heimatdorf beerdigt werden will. In seinem neuen Roman »Keiner betete an ihren Gräbern« wendet sich Khaled Khalifa nun der Geschichte seiner Heimatstadt Aleppo zu, am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hier nun vorgestellt von Christoph Formweg.
Die biblische Sintflut wird im Volksmund auch Sündflut genannt. 1908 tritt der Euphrat über die Ufer und zerstört unweit von Aleppo ein ganzes Dorf. Der Großgrundbesitzer Hanna und der Pferdezüchter Zakaria überleben und müssen den Tod ihrer Söhne und die Zerstörung ihres Eigentums ertragen. Ist das, fragen sie sich wie viele andere, die Strafe Gottes für ihren sündigen Lebenswandel? Für die Nutzung der nahen Zitadelle als Privatbordell?
Hanna fühlte sich wie ein Kind, das gerade in ein anderes Leben ohne Vergangenheit hineingeboren worden war. Eine neue, unbeschriebene Seite, die die Erinnerung an ein Leben voller Trubel, Vergnügungen und Schmerzen hinter sich ließ, das nun sein Ende gefunden hatte. Er fühlte sich schuldig und sehnte sich nach seinem Sohn und dem Gesicht seiner lieben Frau, die ein Leben an seiner Seite ertragen hatte.
Khaled Khalifa schildert in seinem Roman »Keiner betete an ihren Gräbern«, aber keineswegs ein banales Reuedrama. Er entwirft ein breit angelegtes, hochkomplexes Werk über drei Generationen hinweg. Der Erzählzeitraum erstreckt sich von 1881, als Hannas Familie bei einem Massaker ausgelöscht wird und Zakarias muslimische Familie ihn, das christliche Waisenkind, aufnimmt, bis 1951, als beide Männer dem Tod entgegensehen. Es sind 70 Jahre, in denen Syrien erst zum Osmanischen Reich gehört, dann von den Franzosen kontrolliert und schließlich offiziell unabhängig wird. Khaled Khalifa zeigt die wechselvolle Geschichte des Landes aus unterschiedlichsten Perspektiven, konzentriert sich als allwissender Erzähler aber auf die Region um Aleppo. Die religiöse und politische Zerrissenheit des Landes spiegelt sich auch in der Überfülle der Figuren. Hilfreich ist da die vierseitige Liste mit Kurzbiografien im Anhang. Zentrales Motiv in Khaled Khalifas Roman ist die Freundschaft zwischen dem Christen Hanna und dem Muslim Zakaria. Weder die Brechung ihres männlichen Übermuts durch die Flutkatastrophe kann sie erschüttern, noch die Suche des ruhelosen Hanna nach seiner religiösen Identität. In einem Anfall von Wahn beginnt er zu graben und findet, wie vorausgeahnt, die Grundmauern einer christlichen Kirche. Knochenfunde zeigen, dass dort ein Massaker stattgefunden hat. Darauf spielt der Romantitel an: Keiner betete an ihren Gräbern. Hanna entschließt sich, an diesem Ort ein Kloster errichten zu lassen. Doch verweigert er sich dem Traum einer Nonne, ihn zum Heiligen zu stilisieren.
Er war jetzt von einem neuen Fieberwahn besessen, auf der Suche nach etwas, was er nicht kannte. Seine Zeit fern von Aleppo betrachtete er als seine letzte Gelegenheit, sich selbst kennenzulernen. Er wollte kein Heiliger werden. Sein ganzes Leben lang hatten ihm Wunder nichts bedeutet. Stattdessen hatte er leidenschaftlich ein Leben geliebt, das voller Fehler und Dummheiten war. Und immer noch reizte ihn das erregte Warten auf einen Selbstmord.
Die vielen Biografien, die im Roman erzählt werden, sind von Widersprüchen, Sinnkrisen, inneren Kämpfen und Veränderungen geprägt. Die Multiperspektivik und das Aufbrechen der Chronologie sorgen für eine starke innere Erzähldynamik. Auch für Spannung ist stets gesorgt, in den Familiendramen und in vielen Geschichten unerfüllter oder geheimer Liebe. Stilistische Finessen jedoch finden sich so selten wie die Beschreibungen unangenehmer oder schlüpfriger Details, sei es beim Porträt einer durch die Türkenmassaker traumatisierten Armenierin, sei es bei der Beschreibung intimer Begegnungen. Khaled Khalifas Romanprosa setzt auf Leichtverständlichkeit, indirekte Andeutungen und zahme Metaphern. Zweifellos ist das auch eine Rücksichtnahme gegenüber den Zensoren und ihrem langen Arm, der Schriftstellerexistenzen in der arabischen Welt schnell zerstören kann. Nicht zuletzt besticht Khaled Khalifas Roman durch starke realistische Porträts arabischer Frauen. Sie können sich nicht, anders als Hanna und Zakaria zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ein Freudenhaus für ihre Gelüste errichten. Ihnen bleibt in den patriarchalen Strukturen nur der ewige Ehekompromiss, das Reich der erotischen Fantasie oder die lebensgefährliche Flucht.
Sagt Christoph Formweg über Khaled Khalifa, Keiner betete an ihren Gräbern, aus dem Arabischen von Larissa Bender, Rowohlt, Hamburg, 541 Seiten, 26 Euro. Margaret Lawrence gehört zu den bedeutenden kanadischen Schriftstellerinnen, neben beispielsweise Alice Munro oder Margaret Atwood. Lawrence, 1926 geboren, 1987 durch Selbstmord gestorben, ist hierzulande immer noch eine Unbekannte. Und das soll sich ändern, dank des verdienstvollen Eisele Verlags, in dem gerade ihr in Kanada 1966 erschienener und damals hoch ausgezeichneter Roman »Eine Laune Gottes« zum ersten Mal auf Deutsch herausgekommen ist. Eine lohnende literarische Entdeckung, sagt Katharina Borchert.
Beim erneuten Lesen von »Eine Laune Gottes« war ich beglückt, wie wenig der Roman aus der Mode gekommen ist.
Schreibt Margaret Atwood in ihrem Nachwort, in dem es weiter heißt, was die Protagonistin Rachel uns heute als Leserinnen und Lesern geben könne, sei etwas,
das wir immer noch lernen müssen, wie man seine eigenen menschlichen und notwendigen Grenzen zur Kenntnis nimmt, seine eigene Torheit, wie man sowohl Nein als auch Ja sagt.
Rachel, das ist die Heldin dieses Romans, der von selbstquälerischer Unsicherheit, weiblichem Begehren und vom Aufbruch erzählt. Eine Lehrerin Anfang 30, die mit ihrer alten Mutter lebt, in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, in einer fiktiven kanadischen Kleinstadt Anfang der 1960er Jahre. Ihre ältere Schwester ist früh weggezogen, aber Rachel kam nach dem Tod des Vaters zurück, um sich um die Mutter zu kümmern. Eine Frau mit Herzproblemen, die die Tochter auf ebenso perfide wie liebenswürdige Weise in Abhängigkeit hält, die sie unter Druck setzt und ihr keine Freiheit lässt.
Ihre Waffen sind unsichtbar und sie würde nie zugeben, welche zu tragen, geschweige denn zu ihnen zu greifen.
Rachel wird von ihrer Mutter behandelt wie ein Kind und sie lässt es sich des lieben Friedens willen gefallen, wie sie vieles mit sich geschehen lässt, um Auseinandersetzungen zu vermeiden, mit dem Direktor ihrer Schule, einem gerne prügelnden Pädagogen etwa, oder ihrer tiefgläubigen lesbischen Kollegin. Sie führt permanent innere Selbstgespräche über ihr Tun und Handeln, schämt sich für ihr ungelenkes Verhalten, ihre Ängste. Sie mag ihre kleinen Schülerinnen und Schüler und denkt doch, dass sie keine gute Lehrerin sei. Sie ist keine schöne Frau, zu groß, zu knochig, möchte sich gerne kleiner machen. Sie träumt, nein, nicht von der Liebe, sondern ziemlich handfest von sexuellen Begegnungen. In Wirklichkeit hat sie noch nie mit einem Mann geschlafen, aber das ändert sich in diesen Sommerferien, von denen Margaret Lawrence in »Eine Laune Gottes« erzählt. Rachel trifft zufällig einen alten Mitschüler. Er ist Lehrer an der Highschool in der Stadt, verbringt die Sommermonate bei seinen Eltern. Er langweilt sich, verabredet sich mit dieser Frau, die immer Zeit für ihn hat, die unsicher und ungelenk ist, die mit ihm schläft. Zum ersten Mal hat sie ein Verhältnis mit einem Mann und sie ist glücklich.
Wenn ich mit ihm zusammen bin, habe ich keine Angst. Aber wenn nicht, scheint die Angst zurückzukehren.
Margaret Lawrence erzählt eindrucksvoll, voller Details und mit großem psychologischen Einfühlungsvermögen von dieser ungleichen Affäre. Von einem ganz netten Mann, der sich nur die Zeit vertreibt, von einer unverheirateten Frau, die ihre Sinnlichkeit entdeckt, deren Leben sich mit dieser Begegnung ändert, denn nach diesem Sommer wird nichts mehr sein, wie es war. Er ist über alle Berge, hat sich nicht einmal verabschiedet. Sie wird eine Weile leiden und über diesen Liebeskummer nachdenken, ihre Gefühle beobachten und geradezu sezieren. Vor allem aber begreift sie, dass sie ihr ereignisloses Leben ändern muss. Und sie wird das auch tun. Sie wird nicht länger selbstlos und auch nicht mehr voller Selbstzweifel sein. Sie wird sich dem Willen ihrer Mutter nicht länger unterordnen. Das ist ein großartiger Roman über Selbstermächtigung, über Freiheit und, wie gesagt, nicht zuletzt über weibliches Begehren.
Der Roman von Margaret Lawrence, Eine Laune Gottes, aus dem kanadischen Englisch von Monika Bark mit einem Nachwort von Margaret Atwood, Eisele Verlag München, 281 Seiten, 22 Euro. Und Sie haben es natürlich gerade gehört, vorgestellt von Manuela Reichert, nicht von Katharina Borchert, der anderen großartigen Kollegin, die wir hier haben. Das habe ich am Anfang verwechselt. Verzeihung. Und dieser Büchermarkt findet langsam zu seinem Ende, bevor es dann morgen ab 16.05 Uhr weitergeht mit unserem Büchermarkt für Kinder- und Jugendliteratur, wo wir auf einen alten Bekannten treffen werden, auf Jens Sparschuh, nämlich 1995 mit der Zimmer Springbrunnen Land auf, Land ab bekannt gemacht, wurde auch verfilmt. Nun erscheint von ihm Julia und ihr kleiner Urgroßvater, worüber meine Kollegin Dina Netz mit ihm bereits gesprochen hat, mit einer interessanten Beobachtung und einer ebenso interessanten Antwort. Wir hören kurz hinein.
In der Kritik wird immer wieder die Leichtigkeit gelobt, mit der Sie erfolgreich zwischen den Genres wechseln. Als ich allerdings versucht habe, eine Passage aus Ihrem Buch zum Einspielen für dieses Gespräch auszuwählen, da habe ich ganz schnell gemerkt, wie genau Ihr Text komponiert ist. Ein Kinderbuch zu schreiben, das sich leicht liest, aber alles andere als banal ist, das scheint mir wirklich alles andere als leicht zu sein, oder?
Ja, zumal bei dem Thema, es geht ja auch ums Sterben, da hätte man ganz leicht auch einen rührselig kitschigen Ton treffen können. Das muss immer wieder aufgeworfen werden durch eine leichte Lakonie. Also wenn sich dann die Verhältnisse umkehren und nicht der Urgroßvater ihr eine Einschlafgeschichte erzählt, sondern sie ihm, weil er ersichtlich schon sehr matt ist, um es sich bequemer zu machen, legt er sein Gebiss ins Glas und das lächelt der kleinen Julia von dort aus freundlich zu. Das sind so die kleinen Wirklichkeitspartikel, die meines Erachtens helfen, einen Text vor dem Absturz in Kitsch und Banalität zu retten.
Sagt Jens Sparschuh über sein neues Buch Julia und ihr kleiner Urgroßvater. Damit ist er morgen zu Gast im Büchermarkt für Kinder- und Jugendliteratur mit Dina Netz ab 16.05 Uhr. Hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten im Deutschlandfunkprogramm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem künstlich intelligent zur Weltmacht, was Europa von China trennt. Die Moderation hat dann Arndt Reuning und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.